Also wir sehen die Kinder quasi als Mitgestalter ihrer Lernprozesse mit den pädagogischen Fachkräften auf Augenhöhe. Co-Kreation ist da für uns ein ganz wichtiges Prinzip in Verbindung eben mit dem, was wir entdeckend forschendes Lernen nennen. Sehr handlungsorientiert, sehr aktivierend. Also insofern, das ist ein sehr kindgesteuertes, kindzentriertes Modell und das steckt quasi in und überall.
Ihr hört Mind Blowing, den Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Blowing, dem Podcast. Mein Name ist Arne Klauke. Ich darf für den MINT Campus spannende Menschen aus der MINT-Bildung interviewen und vorstellen. Und heute ist es besonders spannend, weil ich nicht nur einen wichtigen Player oder eine wichtige Institution der MINT-Bildung vorstellen darf, sondern auch einen unserer Partner beim MINT Campus. Tobias Ernst, hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Wir gehen gleich nochmal rein, was überhaupt die Stiftung Kinderforschen ist, was ihr macht und auch wie du dort gelandet bist. Da freue ich mich sehr drauf, aber vielleicht zum Start unsere Standardfrage. Was kann die Welt noch retten und warum ist es MINT?
Ja, schwierige Frage, auch sehr ernste Frage. So mit der Formulierung Weltrettung komme ich ehrlich gesagt zuerst, es gäbe noch andere Dinge, aber doch zuerst auf den Klimawandel und den Klimaschutz. Und da, es ist auch kein Zufall, dass die Stiftung eine Mission hat, die da heißt MINT-Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. So, das meinen wir sehr ernst und da gibt es, glaube ich, zwei Dinge, die man sehen muss. Das eine ist auch das Thema Verhalten und Kultur, nicht zuletzt Konsum. Wir müssen schon auch als Gesellschaft reflektieren, wie wir auch mit Ressourcen umgehen und mit unserer Verantwortung für die Welt. Das ist also schon sehr wichtig. Aber es wird allein nicht reichen. Und selbst wenn man sagen würde, es muss reichen, würde das nicht schnell genug gehen. Das heißt, es braucht genauso daneben Technologie. Wir müssen technische Fortschritte machen. Wir sehen es bei der Mobilität, bei der Energie, auf anderen Feldern. Da sind große Potenziale. Und wenn wir tatsächlich den Klimawandel irgendwie begrenzen und auch irgendwann stoppen wollen, brauchen wir Technologie. Das basiert auf Naturwissenschaften. Das geht heute mit Informatik. Das fußt auf Mathematik. Das ist MINT.
Super, sehr umfängliche Antworten. Ein bisschen Verhalten und Verhältnisse ändern. Ich glaube, damit kann man gut mitgehen. Bevor wir ins Interview gehen, schauen wir uns einmal kurz an. Drei Fakten über die Stiftung Kinderforschen.
Drei Fakten über die Stiftung Kinderforschen. Fakt 1. Die Stiftung Kinderforschen ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich seit 2006 für gute, frühe MINT-Bildung einsetzt. Fakt 2. Die Stiftung Kinderforschen möchte das Interesse von Kindern für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik fördern und sie zu nachhaltigem Handeln befähigen. Fakt 3. Die Stiftung ist Deutschlands größte MINT-Bildungsinitiative für pädagogische Fach-, Lehr- und Leitungskräfte in Kitas, Horten und Grundschulen und stellt ihr Bildungsangebot ihren Netzwerkpartnern bundesweit zur Verfügung.
Und jetzt schauen wir uns einmal an, erzähl uns doch mal, was genau ist eigentlich die Stiftung Kinderforschen?
Ja, wir unterstützen Fachkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte an Grundschulen, Horten und Kitas, dabei gute, frühe MINT-Bildung anzubieten. Das machen wir vor allem durch Fortbildung. Mhm. Mit unseren 200 Netzwerkpartnern machen wir das auch vor Ort in ganz Deutschland und haben dort den Kern unserer Arbeit, also Pädagoginnen und Pädagogen weiter zu qualifizieren für die gute, frühe MINT-Bildung. Das unterstützen wir noch mit Materialien, also Handouts, Poster, Karten, also auch ganz haptische Dinge, aber auch digital. Wir haben zwei Lernwelten etc. Also damit wirklich auch der Kompetenzaufbau nachhaltig ist, damit der Kompetenzaufbau sich auch in der Praxis widerspiegelt, gibt es nochmal unterstützende Formate, Produkte, Lernangebote. Und drittens, um das Ganze auch nochmal nachhaltiger zu verankern, haben wir ein Qualitätsmanagement-Konzept. Und das bieten wir den Einrichtungen an. 6.000 haben davon schon Gebrauch gemacht und sich zertifizieren lassen als Haus, in dem Kinder forschen, damit auch wirklich das entdeckende und forschende Lernen nachhaltig in der Einrichtung ankommt.
Super spannend. Genau, für die Leute, die vielleicht jetzt in dem Konzept, wie ihr arbeitet, nicht tief drin sind, können wir da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also ihr als Stiftung Kinder forschen habt Kollegen und Kolleginnen, die auf der einen Seite pädagogische Konzepte und Vorlagen entwickeln. Ist das richtig?
Genau. Also vor allem bieten wir ein Paket unseren Netzwerkpartnern an. Es sind, wie gesagt, knapp 200 in ganz Deutschland, von Volkshochschulen über Stiftungen bis hin zu Großforschungseinrichtungen wie KIT und DESI. Also wir sind da ganz breit aufgestellt. Und die kriegen eben von uns das, was wir als Stiftung Kinderforschen anbieten können. Das ist einerseits das Fortbildungsangebot, also das kann man dann direkt in der Fläche ausspielen. Das baut auf Trainerinnen und Trainer. Wir haben gut 400 Trainerinnen, die wir entsprechend qualifizieren, die also bei uns qualifiziert und auch zertifiziert werden. Und die Netzwerkpartner vor Ort können dann auf diese Trainerinnen zugreifen und dann Workshops, Fortbildungstage, Fachtage vor Ort organisieren mit dem, was wir sozusagen bereitstellen.
Ja, super spannend. Und wie muss man sich das mit den Netzwerkpartnern am Ende des Tages vorstellen? Also wie wird entschieden, dass jemand Netzwerkpartner wird? Wie kann man sich auch dafür bewerben, wenn man jetzt die Folge hört oder guckt und dann am Ende sagt, boah, das fände ich spannend, ich möchte das eigentlich auch ganz gerne werden. Was muss man dafür tun?
Ja, wir suchen immer neue Netzwerkpartner natürlich. Der Anspruch ist tatsächlich Flächendeckung in ganz Deutschland. Das Angebot soll verfügbar sein, nicht nur digital, das sowieso, aber eben auch vor Ort mit Präsenzveranstaltungen in ganz Deutschland. Insofern einfach auf uns zukommen. Wir freuen uns da über jede Kontaktaufnahme und eigentlich wird auch jeder gebraucht.
Schön. Auch die Vielfalt ist ja relativ groß bei den Netzwerkpartnern. Du hast gerade schon die verschiedenen Ebenen gesagt von den verschiedenen Partnerschaften, die man sein kann. Was war das? Forschungszentrum und am Ende aber auch sowas wie eine AWO teilweise?
Ja, also im Prinzip kann jeder Netzwerkpartner sein. So, das sind auch keine Ebenen, sondern das ist sozusagen unser eigenes Netzwerksystem. So, neben der Erstellung der Inhalte, der Qualifizierung von Trainern, der Zertifizierung von Einrichtungen, ist sozusagen das Management des Netzwerks eine unserer Hauptaufgaben. Und dementsprechend bringen wir dort eine sehr gemischte Gruppe zusammen, die alle geeint sind in dem Ziel, gute frühe MINT-Bildung voranzubringen.
Das heißt aber auch, ihr setzt ein bisschen auf diese Stärke der Region. Der Partner, der vor Ort auch das Netzwerk aufbaut, beinhaltet dann ja auch, dass er die Partner, die vor Ort vielleicht besonders interessiert sind, gut kennt, weil er in dem Netzwerk sich befindet?
Total, das braucht es. Also es braucht auch, ich sag mal, eine koordinierende Instanz, die eben auch dann die Inhalte effizient und hochwertig, wissenschaftlich fundiert anbietet. Das ist das, was wir machen. Aber eben ganz unbedingt braucht es die Partner vor Ort, die die Bedarfe kennen, die auch dann den Kontakt halten zu den verschiedenen Verwaltungsebenen, die es braucht, die auch Fundraising betreiben und die sich auch mit eigenen Ressourcen tatsächlich beteiligen. Es gibt nochmal ungefähr 300 Regionalkoordinatorinnen und Koordinatoren, die sind angestellt bei den Netzwerkpartnern. Das sind die, die dann direkt mit den Schulen, Horten und Kitas arbeiten und wirklich ganz tatsächlich organisieren, dass es diese Angebote gibt. Und die werden auch von den Netzwerkpartnern selber bezahlt. So, das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag zum Erfolg der Gesamtinitiative.
Ja, super spannend, wenn man sich das so vorstellt und dann auch hinguckt, was genau das Angebot am Ende des Tages ist, weil es ja so viele Ebenen sozusagen durchläuft, damit es auch vor Ort gut ankommt. Wenn wir darauf schauen, was ist denn das Angebot am Ende des Tages? Also was passiert wirklich in der Kita, in der Grundschule mit den Kindern? Was wird da umgesetzt? Wie muss man sich das vorstellen?
Also zum einen gucken wir natürlich auf MINT an sich. So, da gibt es dann zum Beispiel auch philosophische Angebote, also MINT und Philosophie, so, oder eben auch im Kontext von MINT und BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, das Thema Kultur, Haltung, Konsum, so. Also wir haben diese übergreifenden Angebote. Dann haben wir Angebote, die in die Buchstaben sozusagen reingehen. Ne, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Auch unter Naturwissenschaften kann man sich ja noch vieles vorstellen. Also wir sehen die Kinder quasi als Mitgestalter ihrer Lernprozesse mit den pädagogischen Fachkräften auf Augenhöhe. Co-Kreation ist da für uns ein ganz wichtiges Prinzip in Verbindung eben mit dem, was wir entdeckend forschendes Lernen nennen. Sehr handlungsorientiert, sehr aktivierend. Also insofern, das ist ein sehr kindgesteuertes, kindzentriertes Modell und das steckt quasi innen und überall.
Ihr geht damit natürlich auch total auf einen doppelten Ansatz. Auf der einen Seite stellt ihr Material zur Verfügung, was kann ich anwenden, was kann ich mit den Kindern machen, aber ihr schult ja auch ganz intensiv die Menschen, die am Ende in Kitas, in Grundschule aktiv sind, um sich auch selbst weiterzuentwickeln, um in einen Transformationsprozess vielleicht zu gehen, wie du es gerade mit forschendem Lernen, würde ich jetzt mal so übersetzen irgendwie oder für mich als Begriff definieren, gemacht hast. Wie sieht das aus? Also wer bietet denen die Trainings an? Wie muss man sich das vorstellen?
Das machen vor Ort die Netzwerkpartner. Mhm. Das ist genau deren Rolle. Wir können dort auch technisch einiges bereitstellen, was sozusagen das Veranstaltungsmanagement angeht. Wir haben dafür digitale Tools, die die Arbeit der Netzwerkpartner erleichtern. Wir haben auch Daten, wenn es darum geht, die Einrichtung zu erreichen etc. und dann das ganze Veranstaltungsmanagement zu machen. Aber die eigentlichen Bediener, so das Gesicht zum Kunden, zu den Kita-Leitungen, zu den Trägern, zu den Schulleitungen, zu den Kommunen, so, das sind eben genau die Netzwerkpartner und ihre regionalen Koordinatoren. Und was wir gerade mehr und mehr optimieren, ist das Zusammenwirken zwischen den Präsenzformaten. Mhm. Also wirklich, es gibt einen Fachtag, 100 Teilnehmer, es gibt einen Workshop, also ein Seminar, 8 bis 13 Teilnehmer. So. Ne, das ist das eine. Wie bringen wir das optimal zusammen mit digitalen Angeboten? So davor, danach, ne, Blended Learning. Und wie bringen wir das vor allem auch in der Verwaltung für die Regionalkoordinatoren optimal zusammen, dass die quasi alle Angebote an einer Stelle finden? Und das Gleiche gilt für die Nutzer, dass die Nutzer eben auch einen Ort finden, das ist unser Online-Campus. Da sind dann eben die entsprechenden Präsenzveranstaltungen in ihrer Region für sie angeboten, aber auch dann korrespondierende, auch interessenbasierte Online-Angebote. Und wir haben aktuell schon 60.000 Nutzer auf diesem Online-Campus und sehen da auch weiterhin ein großes Potenzial.
Ja, super spannend, genau. Ist ja auch super schwierig mit der Zielgruppe Erzieherinnen und GrundschullehrerInnen, weil wir hier ja auch eine Zielgruppe haben, die nicht jeden Tag am PC sitzt, sag ich mal. Also die dann auch rauszuholen aus ihrer Arbeit, die sowieso zu viel auf dem Tisch haben, in Anführungszeichen, sag ich mal, ist natürlich auch etwas sehr, sehr Schwieriges, gleichzeitig umso wichtiger. Wir haben gerade schon über die Kitas und die Grundschulen gesprochen. Wie qualifizieren die sich denn? Also was müssen die mitbringen oder tun, damit die am Ende, ich selbst stehe öfter vor einer Kita, die Stiftung Kinderforschung Logo vorne trägt, was müssen die machen, um dieses schöne Logo draußen zu tragen, inhaltlich natürlich am Ende des Tages auch?
Ja, also um unsere Angebote zu nutzen, müssen sie erstmal wollen und Zeit investieren, ne, so online, privat, aber dann eben auch ja, in den Seminarveranstaltungen oder eben auch in-house. Wir machen immer mehr In-house-Schulung, dass eine Trainerin direkt in die Einrichtung geht und mit der ganzen Einrichtung einen Tag, einen Nachmittag verbringt. So, also Zeit ist da vor allem das Investment. Und darüber hinaus ist es natürlich dann entscheidend, wenn man einen nachhaltigen, ich sag mal, Kompetenzaufbau oder einen nachhaltigen Entwicklungsprozess in der Einrichtung will, dass man sich da auf den Weg macht und wirklich dann auch überlegt, wie kann ich denn MINT-Bildung verankern im Alltag? Das ist ja eine sehr herausfordernde Frage. Denn das sind eben auch die entscheidenden Kriterien für eine entsprechende Zertifizierung, die dann 2 Jahre gültig ist. Da muss man halt nachweisen, dass man sich fortbildet. Übrigens nicht nur bei uns so. Wir erkennen auch dritte Fortbildungen an als Fortbildung im MINT-Bereich. Aber man muss sich eben schon konsequent fortbilden, also die Kompetenzen aufbauen. Und dann aber auch ein Konzept haben, an welcher Stelle und wie mache ich das alltagsintegriert, wie erreiche ich auch nicht nur wenige Kinder, sondern viele, mache das auch wirklich zu einem pädagogischen Prinzip, nicht zuletzt mit Blick auf das ko-konstruktive, entdeckend forschende Lernen. So. Und wenn man das hat und nachweisen kann, dann geht das bei uns letztlich in eine Maske, das wird geprüft und dann wird man zertifiziert und im besten Fall gibt es auch eine feierliche Übergabe und hat dann die Plakette im Eingangsbereich.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall eine schöne, starke Marke, die dann außen hängt. Und wenn man sich dann inhaltlich da wirklich auch schon so auf den Weg gemacht hat, das lohnt sich, glaube ich, sehr für die Initiativen. Vielleicht eine kleine Überleitung. Neben der Tatsache, dass ihr die Stiftung Kinderforschen seid, macht ihr ja auch andere Projekte, auch spannende zum Beispiel mit der Stiftung Lesen, aber auch mit uns. Und zwar im MINT Campus. Ihr seid schon seit vielen Jahren, also seit dem Start von MINT Campus dabei. Und hier geht es bald weiter. Vielleicht die Frage, warum beteiligt sich die Stiftung Kinderforschenden an einem Projekt und einem Aufbau eines MINT-Campus?
Aus meiner Sicht ist das einfach der Auftrag unserer Satzung. Wir sollen einen Beitrag leisten zur guten frühen MINT-Bildung, also zur MINT-Bildung in Deutschland. So, unser Fokus ist die frühe MINT-Bildung. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir also einerseits die Fachkräfte haben, sozusagen jetzt wirtschaftlich gesprochen, so die Kinder auch Zukunftschancen haben. Auch dafür ist ja MINT sehr wertvoll. letztlich aber eben auch dann diese Transformation, die wir brauchen, Stichwort Nachhaltigkeit, möglich wird. So. Aus all diesen Gründen hat die Stiftung den Auftrag, MINT-Bildung zu machen, MINT-Bildung voranzutreiben. Und insofern ist es eigentlich selbstverständlich, dass, wenn es die Möglichkeit gibt, da mit anderen zusammenzuarbeiten, so, auch nochmal darüber zu skalieren, andere Zielgruppen zu erreichen. MINT Campus ist ja nicht limitiert auf 0 bis 10, so wie wir, sondern reicht darüber hinaus. Und damit eben nochmal größer zur MINT-Bildung in Deutschland beizutragen, dann machen wir das natürlich sehr gerne.
Wir sind ja jetzt in die Folgeförderung gestartet und bieten auch ganz neue Sachen an, Services, Infrastruktur, Angebote. Was sind denn die Services, die ihr als Stiftung Kinder forschen jetzt im MINT-Campus anbieten werdet und an denen ihr arbeiten möchtet?
Also unsere Kernkompetenz sind ja hochwertige Inhalte und eben auch die Weiterbildung von Pädagogen bzw. Erwachsenenbildung, ne, am Ende des Tages. Bisher mit dem Fokus auf Menschen, die pädagogisch vorgebildet sind, denen wir quasi den MINT-Teil nahebringen. So. Jetzt haben wir im MINT-Campus oftmals mehr Leute, die schon MINT mitbringen, aber nicht pädagogisch vorgebildet sind. So. Und insofern bringen wir natürlich jetzt in dieser zweiten Phase des MINT-Campus weiterhin diese Kompetenz ein. Wir sind ja auch sehr wissenschaftsnah unterwegs und können dementsprechend auf Qualitätsentwicklung einzahlen. Und es gibt da, glaube ich, sehr, sehr viele super tolle MINT-Akteure im Feld, die aber in der MINT-Pädagogik oder auch in der Pädagogik allgemein bei der Qualitätsentwicklung noch Potenziale haben. Und das ist das, was wir aktuell mit Service-Paket meinen. Bei der Entwicklung von Inhalten zu unterstützen, aber eben auch bei der Qualifizierung, insbesondere der pädagogischen Basisqualifizierung, zu unterstützen. Wir haben da ja auch schon ein tolles Produkt, so der MINT-Tutor in 3 Modulen. Das wird ja auch wunderbar angenommen. Aber es hat noch nicht jeder gemacht, so, und das sollte sich dann in der nächsten Phase unserer gemeinsamen Entwicklung ändern.
Warum glaubst du, ist diese Qualifizierung der Personen, die da aktiv sind, so wichtig?
Weil es am Ende um die Interaktionsqualität geht. Also MINT ist natürlich schon faszinierend, so, erreicht viele Kinder aufgrund des Themas, das ist schon sehr viel wert. Aber wenn wir sagen, wir möchten die Qualität steigern und die Wirksamkeit steigern, dann geht es eben sehr stark auch um die Interaktionsqualität. Und das ist eine pädagogische Frage. So, also wie gehe ich mit den Kindern um? Ich hatte ja eben schon was zu unserer Haltung gesagt, ko-konstruktive Lernprozesse. So, dass also auch in guten Situationen muss man oder in einfachen Situationen muss man wissen, was man tut. Aber es gibt auch immer schwierigere Situationen. Da muss man noch mehr wissen, was man tut und wie man damit umgeht. So, da gibt es ja auch eine Verantwortung, die wir haben an der Stelle. Und insofern ist eben eine gute pädagogische Grundqualifikation, gerade für die, die das nicht von zu Haus aus mitbringen, total wichtig.
Sehr schön, vielen Dank. Bevor wir zu dir und deiner Vita kommen, einmal die Kategorie Out of the Box.
Out of the Box.
Darf ich dich fragen, welchen Buchstaben würdest du bei MINT noch hinzufügen und warum?
H. Das S.
MINT.
Ja, also über die Aussprechbarkeit des Akronyms habe ich jetzt nicht nachgedacht. Also ich weiß noch nicht, wohin damit. So. Ja. Aber das S steht für mich vor allem für Selbstwirksamkeit. Ja. So. Also die Selbstwirksamkeitserfahrung, die dann auf eine Selbstwirksamkeitserwartung einzahlt, was dann wiederum die Wahrscheinlichkeit von Selbstwirksamkeitserfahrungen erhöht. So. Ich halte das für pädagogisch total wichtig, für den Bildungserfolg, aber auch für Resilienz, mentale Gesundheit, gerade in Zeiten von Klimawandel und Transformation und Veränderung. Ja. Also insofern, da die Selbstwirksamkeit ist ein zentraler Aspekt, den wir, glaube ich, in den Mittelpunkt unserer Pädagogik stellen müssen. Und vor dem Hintergrund wäre das etwas, was, glaube ich, ideal harmoniert mit der MINT-Bildung an sich, so, aber eben auch auf die MINT-Bildung, den MINT-Bildungserfolg sehr gut einzahlt.
Zahlt ja auch, glaube ich, auf ganz viel ein, für das die Community steht am Ende, wenn sie über MINT-Bildung redet oder das, was sie damit nahebringen wollen, ist ja seltenst, dass die Community für sich sagt, ich will jetzt MINT vermitteln. Es geht ja oft dafür, wofür steht es, wenn ich MINT gut kann, wenn ich es nutzen kann, wenn ich es verstehe, passt das, glaube ich, ganz gut. Hast du eine Empfehlung für uns, ein MINT-Buch oder ein MINT-Medium oder einen Film oder eine Serie, neben dem Podcast natürlich, den du natürlich empfiehlst, logischerweise, die du uns und den Zuhörern und Zuschauern mitgeben willst?
Also auch neben den vielen Medien der Stiftung Kinderforschung. Also was für mich nochmal sehr schön war, ich habe mich zuletzt ein bisschen, ohne es zu verstehen, mit Quantenphysik beschäftigt. So. Und was ich daran gut finde, ist, man lernt dabei, dass es doch viele Dinge gibt, die man noch nicht versteht, die auch die Physiker noch nicht verstehen. So. Mhm. Und ich finde das total wertvoll. Wir sind eigentlich in einer Welt, wo wir denken, wir können alles kontrollieren, alles machen. So. Und das hat uns auch ein bisschen in die Situation geführt, Stichwort Klimawandel, in der wir jetzt sind. So. Und wenn man sich mit Quantenphysik beschäftigt, stellt man fest, ein bisschen Demut kann nicht schaden. So, das ist das eine. Und das andere, es gibt auch noch sehr viel zu erforschen. Und beides finde ich sehr gesund und motivierend.
Ich finde das auch sehr motivierend, wenn man drauf guckt, was die zukünftigen Generationen an MINT-begeisterten Kindern und Jugendlichen betrifft. Weil ja, die Welt ist noch nicht fertig erkundet. Es gibt noch ganz viel zu erforschen und herauszufinden, was wir noch nicht wissen. Und es ist noch nicht alles gesetzt. Absolut, ja. Schön. Schöne Botschaft. Jetzt zu dir. Wie bist du denn zu deinem jetzigen Beruf gekommen, wenn man fragen darf?
Ich glaube, es gibt mindestens zwei Antworten, so eine lustige und eine ernste. Ich fange mal mit der lustigen an.
Gerne.
So. Man könnte sagen, dass ich seit 40 Jahren KI-begeistert bin.
Okay.
Ja, genau. Dank einer kleinen Fernsehserie. Knight Rider, kennst du gar nicht, ne? Kennst du?
Habe ich schon mal gehört.
Hast du schon gehört? So. Also da gibt es auch einen Schauspieler, über den müssen wir nicht reden. Der war ja auch nur ein Nebendarsteller. Der Hauptdarsteller war ein Auto.
Ja.
Kit. So. Ich warte bis heute auf das KI Large Language Model, wo ich die Sprache, die Stimme von Kit bekommen kann. Ne? Ich will mich endlich selber mit Kit unterhalten. Ja. Und das Auto war ja auch nicht nur schwarz und flach und schnell und konnte springen. Es war auch noch schlau und klug. Ne? Kit war richtig klug, richtig vernünftig. So. Und insofern, Technikbegeisterung ist leider so ein bisschen über Autos bei mir entstanden, befürchte ich. Aber wie gesagt, KI war von Anfang an sozusagen dabei. So. Also das ist die eher anekdotische Herleitung. 1992 war dann aber dieser große Erdgipfel von Rio de Janeiro. Wir haben ja über Klimawandel, Nachhaltigkeit schon gesprochen. So. Ich war da gerade in der Pubertät, so 16, glaube ich, und habe mich gefragt, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und fand das dann damals schon sehr motivierend. Also motivierend, weil die Analyse war schon sehr robust da, also Grenzen des Wachstums, also Studien aller Art, Brundtland-Report, also es war schon sehr klar, wo das Problem liegt. Es war auch sehr klar, was zu tun war. Und es gab eine sehr motivierte Weltgemeinschaft, die auch sehr weitreichende Beschlüsse gefasst hat. Also 92, kann man noch sagen, waren wir irgendwo on track. Ja, wir haben da was falsch gemacht. Waldsterben, Atomkraft, Seveso, Bhopal, so. Also da waren Dinge so. Aber man hat es auch verstanden. Und 92 war ein großer Aufbruch. So. Und da habe ich für mich entschieden, dazu möchte ich was beitragen und habe dementsprechend diese Frage, ne, Nachhaltigkeit, was ist das eigentlich, Transformation, was ist das? Da habe ich immer versucht, aus unterschiedlichen Perspektiven meinen Beitrag zu leisten. Und insofern ist natürlich eine Stiftung Kinder forschen, die MINT-Bildung macht für eine nachhaltige Entwicklung, so jetzt für mich der ideale Job.
Das ist eine wundervolle Herleitung, wirklich ganz spannend. Auch nochmal Neues gelernt über dich. Schön. Und wenn man jetzt fragen darf, was machst du denn genau dann bei der Stiftung Kinderforschung? Wie sieht so dein Alltag aus?
Ich nehme Podcasts auf.
Okay, natürlich, ja. Und weiter.
Meinen Eltern habe ich früher immer so ein bisschen genervt bis provokativ geantwortet, ich schreibe E-Mails. Mhm. Gut, das sind so diese Dinge, die man sehen kann, aber das ist natürlich eigentlich völlig egal. Entscheidend ist für mich auch in meiner Rolle darüber nachzudenken, wie kann ich oder wie kann die Stiftung die Wirksamkeit der eingesetzten Ressourcen optimieren. Klingt auch wieder technisch, aber das ist ja unsere Aufgabe. Mhm. Ne? So, wir haben ein gewisses Privileg, wir sind gemeinnützig, wir werden unterstützt, so, man hört uns auch zu. Das müssen wir investieren, eben für nicht zuletzt die nachhaltige Entwicklung über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Und insofern ist das die Aufgabe und meine große Frage, letztlich strategisch. Ne? Die Stiftung, da kommen wir auch auf den MINT-Campus zurück. Ne? So, warum engagieren wir uns an dieser Stelle oder mit anderen Partnern für ähnliche Themen, um eben die Wirkung zu maximieren und darüber nachzudenken und darüber zu reden, zu lernen und das Gelernte weiterzugeben, das ist mein eigentlicher Job.
Ja, sehr schön, vielen Dank. Und jetzt bist du schon ein paar Tage dabei, noch nicht ewig, aber schon ein paar Tage und durftest natürlich ganz tief eintauchen und hast viel erlebt, ja auch schon viel bewirkt und auch angestoßen an neuen Veränderungen, so wie ich es mitbekommen habe. Hast du irgendwas, wo du zurückguckst und sagst, boah, ja, das war was, das hat mich bewegt, das ist ein Erlebnis, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben?
Es sind immer die Kinder. Mhm. Also wenn man eine Kita besucht und dann einfach sieht, also wie die Augen funkeln und strahlen, ne, so, oder vor allem auch, wenn man erleben darf, wie die Kinder quasi laut denken, also Denk- und Lernprozesse haben, aktiviert sind, idealerweise sogar im Gespräch miteinander, ne, darüber nachdenken, warum das jetzt quasi absinkt und dann steigt es wieder auf. Und dann sinkt es wieder ab, so, und dann Hypothesen bilden. Also das ist faszinierend, ne, was da neuronal passiert und was man da auch für einen Impuls letztlich setzen kann, die Fachkräfte jeden Tag vor Ort für die Entwicklung der Kinder und unserer Gesellschaft. Also das sind immer die Highlights.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Gerade frisch selber aus der Kita gekommen mit Experimenten. Und wenn man dann sieht, was das bei denen macht, dass die Fragen stellen und Lust haben, herauszufinden, was passiert da eigentlich, das ist das, was uns am Ende auch antreibt. Genau. Und jetzt kommen wir einmal zum Wunschzettel.
Wunschzettel. Auf dem MINT Campus findet ihr kostenlose Lernangebote für die MINT-Bildung. Die Community bestimmt den Kurs. Welche Lerninhalte wollt ihr auf dem MINT Campus sehen? Schickt uns eure Wünsche per Mail an community@mintcampus.org. Das wünscht sich unser heutiger Gast.
Ja, Wunschzettel. Ich könnte dich natürlich jetzt fragen, welches Lernangebot wünschst du dir, welche Lernwelt? Aber ehrlich gesagt, wenn ihr das euch wünschen würdet, dann würdet ihr es mitmachen, weil ihr seid Partner.
Dann machen wir es, ja.
Genau. Vielleicht anders gefragt. Was wünschst du dir für den MINT Campus in den nächsten Jahren? Mhm.
Also vor allem auch, dass die Grundlagen, die wir jetzt gelegt haben, tatsächlich so angenommen werden in der Fläche und skalieren, wie sie es verdient haben. Insbesondere ne, die Qualifizierung für Quereinsteiger bzw. Menschen ohne pädagogischen Hintergrund zu MINT-Tutorinnen und Tutoren. So, das muss jetzt skalieren und das muss vor allem dann eben auch wirken. Das ist, glaube ich, ein super Hebel und da hoffe ich, dass wir da wie geplant, wie gewünscht erfolgreich sind. Ne? Und dazu tragen wir auch gerne alles bei, was wir können. Ein bisschen konkreter. Wir haben ja den Ganztag aufwachsend in Deutschland.
Ja.
Das ist aus meiner Sicht noch ein etwas unternutztes Potenzial. So.
Absolut.
Und ich glaube, dass wir dort einen Beitrag leisten können, auch einen Beitrag leisten müssen. Ganz, ganz viele MINT-Akteure adressieren ja auch den Ganztag so, teilweise in Kombination mit dem Startchancenprogramm. Der Ganztag ist ein bisschen unterfinanziert. Das Startchancenprogramm kann das zumindest für einige Schulen kompensieren, verbessern. Also da sehe ich großes Potenzial, nicht zuletzt auch wieder für die Zielgruppe des Startchancenprogramms, aber natürlich für alle Schulen in Deutschland. Und vor dem Hintergrund wirklich auch die Qualität im Ganztag durch gute MINT-Bildung zu stärken. So, das wäre für mich eben auch so ein Wirkungswunsch. Und drittens, am Ende sind es eben dann doch nicht nur die Quereinsteiger, so, sondern letztlich auch die pädagogischen Fachkräfte. Insbesondere, wenn man sie nicht nur in der Fortbildung erreicht, sondern idealerweise in der Ausbildung. Wir denken da ja gemeinsam auch über Micro-Degrees nach, Module, die auch in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften schon angewandt werden können und dann eben sehr frühzeitig zu einem sehr nachhaltigen Kompetenz- und letztlich auch Haltungsaufbau beitragen. Und da haben wir noch ein großes, auch sehr langfristiges Potenzial und da sollten wir einen guten Weg finden, dort sichtbar zu werden und unsere Angebote zu verankern.
Drei super wichtige Punkte, die ja auch begeistern, finde ich, im Alltag. Also es macht richtig Spaß, daran zu arbeiten. Wir haben ja schon ganz viel daran gemeinsam gemacht und wir werden noch mehr daran machen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und jetzt danke ich dir erstmal für deine Zeit und dass wir dich kennenlernen durften und du uns die Stiftung Kinder forschen auch nochmal näher gebracht hast und wünsche den Zuschauerinnen und den Zuhörerinnen noch eine mintastische Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Teilt den Podcast und schaut auf dem Campus vorbei. Den Link und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Mint Blowing, dem Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.